keine Utopie.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, hier sind wir wieder. Wer sind wir? Maria, Lukas und ich, der Heiner. In der Podcast-Serie Empathie ist keine Utopie. Und das Thema heute, wie gehen wir mit beruflichen Niederlagen um? Und da wäre meine erste Frage, wir werden alle dazu Stellung nehmen, natürlich an Maria. Was war deine größte berufliche Niederlage und wie bist du damit umgegangen?
Eine schöne erste Frage. Ich habe ein paar Niederlagen durchlebt, würde ich sagen. Vielleicht die, die mich am meisten geprägt hat oder am meisten auch gemacht hat zu dem, was ich jetzt bin, war mein Einstieg und dann wieder Ausstieg bei einem Bildungshaus. Ich hatte unglaublich Lust auf dieses Thema Digitalisierung in der Bildung und habe deshalb etwas angenommen, was irgendwie durch Zufall zu mir kam, über einen Headhunter, und zwar das Online-Business für ein großes Bildungshaus zu übernehmen. Und habe das getan und sagen wir mal so, und habe irgendwie zu wenig Zeit, würde ich auch sagen, in das hineingesetzt, was es heißt, wo wandere ich denn da überhaupt rein? In welche Strukturen? Wer sind die Menschen, mit denen ich arbeite? Also die habe ich mir schon angeguckt, hatte auch da, ja, zum Thema Bauchgefühl, wir sprachen in der letzten Folge davon, hatte da sicher an der einen oder anderen Stelle schon so ein Gefühl, dass ich, ui, das könnte jetzt schon herausfordernd werden. Und trotzdem habe ich nicht gut hingehört und habe mich, würde ich mal sagen, einfach überschätzt, wie ich diese Rolle managen kann. Und ich dachte, das wird schon irgendwie hinhauen. Ja, da kam dann mein Optimismus und meine Hoffnung und mein Glaube an das Gute und auch, dass ich das einfach machen möchte, dass ich einfach Lust habe, da wirklich so ein Bildungshaus im Digitalbereich voranzubringen. Und bin da drin tatsächlich, würde ich sagen, kläglich gescheitert. Ich glaube, auch beim zweiten und dritten Versuch hätte ich es nicht besser hingekriegt. Einfach deshalb, weil ich in diesem Umfeld mich nicht gut etablieren konnte. Ich habe bestimmte Signale auch viel zu blauäugig gelesen und damit nicht gelesen. Bin zu früh in Situationen rein, habe zum Beispiel Kündigungen ausgesprochen, weil ich mich da, ja, so ein bisschen wie so eine Jeanne d'Arc dann verantwortlich fühlte für diesen Bereich, den ich übernahm. Ich hatte mit diesen Personen auf den Kündigungen de facto nichts zu tun, weil ich ja ganz frisch war und dachte so, trotzdem, das ist jetzt meins, ja, das ist mein Job, das mache ich, und habe einfach so ein paar Fehler gemacht. Sagen wir mal, die haben es noch verstärkt, aber im Großen und Ganzen habe ich mich in diesem Gefüge nicht wirklich richtig etablieren können. Ich habe keinen einzigen, also bis auf meinen Chef hatte ich niemanden, der wirklich mein Partner war. Und ich habe es auch nicht geschafft, mit dem Rest richtig gut zu partnern. Ich hatte Mitarbeiter, die teilweise sehr auf mich bauten und vertrauten und Hoffnungen in mich legten, ne? Und trotzdem habe ich die auch nicht zu Partnern so richtig gemacht. Also ich habe das einfach nicht geschafft, mich in dieser Rolle zu etablieren, so dass ich sie wirklich gut führen konnte in natürlich nicht ganz einfachen Situationen, also wie das immer ist. Das ist halt zum gewissen Grad auch eine kleine Herausforderung gewesen, sicher für jeden, der in die Rolle geht. Nur es war am Ende, habe ich es nicht geschafft, diesen Beziehungsaufbau und dieses Netzwerk so zu steuern und damit dann die Themen entsprechend so steuern zu können, dass ich da inhaltlich erfolgreich werde. Und dann wurde ich gekündigt. Und das war ein komisches Gefühl, weil mir das nie passiert war. Und weil das natürlich irgendwo auch so diese Frage aufwirft, bin ich denn überhaupt gut genug für sowas, für eine Führungsrolle? Und an diesem Moment habe ich mich vermutlich nicht danach gefühlt. Habe gedacht, gut, dann ist halt Führung nichts für dich, so ungefähr. Also zumindest nicht auf dem Level, auf dem ich es übernommen habe. Und ich habe eine Zeit gebraucht, um da rauszukommen. Und was mir schon geholfen hat, ist wirklich eine gute Portion auch, ich würde es jetzt mal aus heutiger Sicht, Selbstmitfühlen nennen. Mhm. Also ich habe mich nicht die ganze Zeit kritisiert, sondern ich bin so die Situation abgelaufen und nochmal abgelaufen und habe reingefühlt, wie ging es mir eigentlich damit? Und auch wie manchmal, wie vielleicht ohnmächtig ich mich da einfach gefühlt habe und auch in der Weise, wie ich halt bin und wer ich bin, da auch ohnmächtig entsprechend war. Und habe da dann schon auch mit mir selbst mitgefühlt. Und mich auch an den Stellen schon auch kritisiert, wo ich gesagt habe, also das nannte ich jetzt Kündigung ins Früh aussprechen, wo ich sagen würde, das ist einfach auch wirklich dumm gewesen. Ja, dumm, da habe ich gedacht, das kann nicht, da habe ich mich selbst überschätzt. Also das waren dann Dinge, bei denen ich wüsste, ein zweites Mal darf ich sowas nicht nochmal machen. Und da waren, können ein paar mehr Situationen der Art dazu, ein paar mehr Handlungen. Und an anderen Stellen habe ich mit mir mitgefühlt. Und in der Kombination bin ich dann doch wieder ganz gut rausgekommen. Natürlich vielen Gesprächen mit Menschen, die, ja, die mich schätzen, die ich wertschätze, die auch ehrlich mit mir sind, wo ich weiß, dass die mir nicht Honig um den Mund schmieren. Das ist persönlich für mich nicht viel wert. Ja, ich brauche also dieses Bedauern. Das ist das, was wahrscheinlich mit am schlimmsten für mich wäre, weil das hilft mir nicht, sondern schon Menschen, die so kritisch halt beleuchten, und so eine, mir so eine zweite Stimme für mich selbst geben.
Und was empfiehlst du anderen Menschen, denen es ähnlich ergangen ist?
Also zum einen, wie ich eingangs sagte, ich glaube, auch ein zweites Mal hätte ich es nicht gut gemeistert. Ich hätte manche Sachen besser gemeistert. Ich würde trotzdem sagen, aus der Gesamtschau, das war für mich eine, für mich als Mensch, Persönlichkeit, so wie ich bin, mit den Herausforderungen und dem konkreten Setup würde ich mir das nicht mehr empfehlen. Also das heißt, an manchen Stellen auch echt radikaler mit sich zu sein und zu sagen, man kann nicht jede Situation managen. Man selbst, das kann jemand anders dann. Es wird sicher jemand geben, der diese Situation sehr gut managen kann und im Nachgang auch gut gemanagt hat. Nur ich selbst bin ja nun mal ich selbst. Und da einfach auch für sich, und klar, das erkennt man dann oft erst später, ehrlich zu sein und nicht verachtend, sondern einfach ehrlich. Und zu sagen, in dieser Gesamtkonstellation, so wie so ein, dieser Auto-Observer, das mache ich oft im Coaching mit Menschen, ist gar nicht so einfach, sich selber rauszuzoomen aus sich, um also von oben drauf zu gucken und sich selbst als eine Spielfigur zu betrachten, die vielleicht in dem Fall nicht mal einen Namen hat, sondern die halt auch da ist. Und dann zu schauen, welche Möglichkeiten gibt's und auch an dem Punkt sich zu trauen, an dem es heißt, irgendwie sehe ich die Möglichkeit nicht. Ich sehe nur, dass da eine Trennung vielleicht der beste Schritt ist. Das wäre jetzt in jedem Fall ein Rat, den ich da geben könnte.
Okay. Lukas, wie ist mit dir?
Ich habe so ein bisschen überlegt. Ich habe natürlich auch einige Niederlagen erlebt. Und ich bin so ein bisschen überlegen, welche ich da jetzt mal rauspicken soll. Also ich würde vielleicht sogar zwei erwähnen, weil eine Niederlage ist nicht unbedingt beruflich, sondern war bei mir tatsächlich, bevor ich ins Berufsleben eingestiegen bin. Und zwar war das zu Studienzeiten. Ich habe ja mal, wie manche wissen, wie andere nicht, habe ich ja ursprünglich mal angefangen, Jura zu studieren, ganz am Anfang. Und ich war, sage ich mal, in der Schule zumindest so, dass ich eigentlich nie eine Prüfung nicht bestanden habe. Also ich bin immer relativ easy durchgekommen. Ich habe jetzt auch kein 1-0-Abi, aber zumindest ein gutes Abi. Und hatte, war aber, sage ich mal, auch relativ, ich sag mal, erfolgsverwöhnt jetzt noch in der Schule. Und ich habe angefangen, Jura zu studieren und habe dann für mich relativ schnell eigentlich gemerkt, dass es nicht unbedingt das Richtige für mich ist. Habe es aber noch durchgezogen und bin dann zu dieser sogenannten Zwischenprüfung gekommen. Das ist sozusagen der noch vom ersten Staatsexamen, diese Prüfung, wo natürlich dann auch relativ viel ausgesiebt wird. Und bin in diese Zwischenprüfung reingegangen, habe mich eigentlich auch relativ gut vorbereitet, relativ viel gelernt. Und habe dann damals, das war so eigentlich meine erste große Niederlage im Berufsstudienleben, habe diese Prüfung nicht bestanden. Und wenn man diese Prüfung nicht besteht, heißt es auch eigentlich, es macht nicht wirklich Sinn, das Studium weiterzuführen. Und das war so die erste wirkliche Niederlage im, sage ich mal, für mich professionellen Umfeld, weil damals war ja Studieren, Uni schon irgendwo professionell, wenn du aus der Schule kommst. Und habe dann diese Prüfung nicht bestanden und dann war für mich klar, was mache ich hier? Also ich muss jetzt irgendwie eine Lösung finden und muss schauen, dass ich halt trotzdem irgendwie was erreiche in meinem Leben. Also ich habe relativ früh angefangen zu studieren. Also ich war jetzt weit davon entfernt, dass ich jetzt sagen musste, mein Leben ist jetzt da irgendwie zu Ende. Aber in dem Moment denkst du wirklich, ich bin jetzt ein Versager. So, das war die Erkenntnis, die ich hatte, nachdem ich diese Prüfung nicht bestanden habe. Und habe dann aber zum Glück mich auch durch Hilfe von Freunden, Bekannten, auch natürlich älteren Personen, die ich so über meine Eltern kannte, mich da rauszuziehen und dann zu sagen, okay, ich bin eigentlich noch jung, lass mich mal schauen, was will ich denn überhaupt machen? Und habe dann damals schon immer so ein bisschen Geschäfte nebenher gemacht, auf eBay Sachen verkauft, so die klassischen unternehmerischen Tätigkeiten und habe dann für mich gemerkt, okay, eigentlich ist eher Wirtschaft, BWL der Bereich, in den ich rein möchte und habe das dann auch verfolgt. Aber diese Erkenntnis, wirklich mal so einen Dämpfer zu kriegen und zu merken, okay, du hast da versagt, dann sich selber auch irgendwo zu hinterfragen. Man fragt ja dann wirklich sich selber auch, bin ich jetzt irgendwie zu blöd dafür oder kann ich das einfach nicht? War ich zu faul? Habe ich nicht genug Disziplin? Also mit sehr viel Selbstzweifel, auch in jungen Jahren, da ist man natürlich auch noch jung und noch nicht so reflektiert, verbunden, habe ich aber dann am Ende des Tages genau das Richtige daraus gezogen, dass ich dann mich wirklich nochmal hingesetzt habe und einfach überlegt habe, studiere ich jetzt das, wo ich denke, was irgendwie gut ankommt oder was meine Eltern gut finden, oder mache ich das, worauf ich wirklich auch Lust habe im Leben? Und bin dann eben den wirtschaftlichen Weg, habe ich dann den eingeschlagen und dann auch zum Glück weiterhin verfolgt. Und ich glaube, eine zweite große Niederlage war dann in der Selbstständigkeit eigentlich gefolgt von einem, von für mich einem großen, ersten großen Erfolg. Eigentlich direkt auf dem Erfolg kam die Niederlage. Mein erster Erfolg waren damals, als wir unsere ersten zwei Mitarbeiter einstellen konnten. War für mich damals so ein Meilenstein, wo ich gesagt habe, jetzt können wir uns das irgendwie leisten, jemanden einzustellen. Jetzt fühlt man sich als Unternehmer so, sage ich mal, blöd gesprochen. Und diese zwei Personen sind dann relativ schnell gegangen. Und der Hauptgrund dafür war einfach, dass ich natürlich überhaupt gar keine Ahnung hatte, wie man Personen führt. Also ich habe mich da überhaupt nicht darum gekümmert am Ende des Tages. Ich habe halt meine Arbeit weitergemacht, habe dann schon auf persönlicher und menschlicher Ebene, habe ich nach wie vor mit denen Kontakt, verstehen und super. Aber ich habe dann, für mich war das eine Riesenniederlage, als die dann gekommen sind und gesagt haben, wir orientieren uns jetzt anderweitig, weil hier geht es für uns nicht voran. Und diese, einfach das zu hören, dass in der Firma, in der man, die man sozusagen selber aufgebaut hat und für die man natürlich auch steht, da dann zu hören, in diesem Umfeld geht es für eine Person nicht voran, war für mich eine riesige Niederlage. Und ich habe daraus gezogen, ich muss mich einfach auf neue Situationen dann auch noch viel stärker einlassen, auch selber an mir arbeiten, eben selber auch mehr lernen und einfach bewusst auch diese Sachen annehmen, an den Arbeiten, mit den Personen arbeiten und halt sich natürlich auch weiterbilden, einfach zu schauen, anhand von irgendwie eben Coachings oder anhand von Gesprächen einfach zu verstehen, wie kann ich mich da entwickeln, dass so etwas nicht mehr passiert und wie kann ich die Leute dann auch entsprechend mitnehmen, wie kann ich die auch incentivieren, dass sie dann auch bleiben wollen und trotzdem natürlich auch dieses menschliche, die menschliche Connection aufrechtzuerhalten. Ich würde sagen, das waren meine zwei, glaube ich, entscheidendsten Niederlagen, wo ich dann einfach auch für mein Leben viel versucht habe anzupassen oder zu verändern oder zu verbessern.
Spannende Geschichte.
Mhm. So, und Heiner, was ist deine Geschichte?
Oh, also da muss ich euch jetzt mal zurücknehmen in das Jahr 1979. Ich lebte im siebten Jahr in Südafrika. Ich war seit 5 Jahren Chef der dortigen Tochtergesellschaft eines deutschen und amerikanischen Baumaschinenkonzerns und hatte meinen damaligen Chairman gebeten, ich wollte gerne nochmal auf die Harvard Business School gehen, um ein also dieses sogenannte Executive Education Programm zu machen. Haben sie mir dann erlaubt und dann kam ich wieder zurück und dann habe ich zu meiner damaligen Frau gesagt, jetzt wäre es Zeit, dass wir zurückgehen nach Europa. Südafrika hat für uns als Weiße keine Zukunft und für unsere Kinder schon gar nicht. Und wir haben 2 kleine Kinder, 2 und 4 Jahre alt. Also habe ich angefangen, mich qua FAZ also umzusehen. Und da war eine Anzeige, eine Chiffre-Anzeige, Mittelstand, Geschäftsführer. Und ich habe gedacht, das klingt schon mal gut, da bewerbe ich mich. Und dann fand der Bewerbungstermin in Düsseldorf statt. Und ich werde nie vergessen, das war, glaube ich, im Breidenbacher Hof. Und da sitzt mir ein 10er-Berater gegenüber. Die erste Bemerkung, die der damals machte, war, Herr Torborg, das meinen Sie doch nicht ernst, sich auf diese Anzeige zu bewerben, oder? Da habe ich gesagt, wieso sitze ich denn hier? Was soll denn das jetzt? Ich war böse. Ja, ich möchte mit Ihnen gern über Egon Zehnder sprechen. Ich kannte erstens den Namen nicht. Zweitens, Executive Search war für mich total unbekannt. Und ich habe nie was mit zu tun gehabt. Habe mir gedacht, was machst du denn jetzt? Also ich wollte Geschäftsführer, Vorstand werden, aber doch nicht Berater. Das war am weitesten weg von meiner Denke. Aber ich habe dann sozusagen gute Miene gemacht und habe mir das angehört. Bin auch durch den Prozess bis hin zum Egon Zehnder in Zürich, der mich sehr beeindruckte damals. Ein toller Mann, den habe ich auf Anhieb. Wir reden immer über Empathie. Das war für mich, mehr Empathie ging nicht. Aber trotzdem wollte ich kein Berater werden. Parallel dazu kam mein Traumjob. Aus dem Nichts. Es gab damals in Mönchengladbach einen großen Textilmaschinenhersteller, Schlafhorst, Familienunternehmen. Die haben damals, 600 Millionen Umsatz gemacht. Also das war damals eine richtig große Nummer. Und die boten mir in der Geschäftsführung mit meinen jungen 35 Jahren den obersten Vertriebs- und Marketingjob weltweit an. Ich habe gesagt, das ist es. Hab den Zehnders gesagt, tschüss, ich habe was Besseres. Und dann habe ich leider einen folgenschweren Fehler begangen. Ich habe bei meinen damaligen Arbeitskollegen so ein bisschen damit angegeben, weil ich für einen tollen Job gelandet hätte und so. Ne? Also ich habe nicht jetzt gerade gesagt, wie viel ich verdienen würde, aber ich habe also ein bisschen geplaudert. Was ich nicht wusste, es gab zwei Brüder. Der eine Bruder saß bei meinem damaligen Arbeitgeber und der andere bei der Firma Schlafhorst. So, jetzt könnt ihr vielleicht schon ahnen, was jetzt kommt. Da kommt mein erster Arbeitstag, also wir sind dann umgezogen, haben ein Haus gemietet und alles. Und jetzt mein erster Arbeitstag. Der Pförtner bringt mich zum geschäftsführenden Gesellschafter. Und dieser Herr, Herr Dr. Reinhardt, werde ich nie vergessen, sagt zu mir, also Herr Torborg, hier können Sie leider nicht mehr anfangen. Ich habe gedacht, ich höre nicht richtig. Und dann, klar, ich habe bei einem Familienunternehmen über meinen Vertrag angegeben. Das ist Todesurteil. Selbst wenn man das heute noch macht, Todesurteil. Das darf man einfach nicht. Ich lag buchstäblich im Staub. Ja. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Und dann habe ich meinen alten Chef in Deutschland angerufen und gesagt, was mache ich denn, lieber Herr Driesen? Also da habe ich ihm das geschildert. Da hat er gesagt, geh wieder zurück zu Egon Zehnder, das ist eine tolle Adresse, und geh dahin. Beratung. Ich will nicht in die Beratung. Aber ich habe das dann gemacht, mich überwunden, habe die Zehnders wieder angerufen und habe gesagt, ich hätte es mir nochmal anders überlegt. Da haben die natürlich sofort gesagt, was ist denn passiert? Ja, weil doof waren die damals auch nicht. Aber sie haben dann Nutzen für die Firma daraus gezogen, indem sie mich, ich will nicht sagen erpresst haben, aber meine finanziellen Vorstellungen, die waren indiskutabel. Und ich weiß noch, wie heute, das letzte Interview fand auf dem Flug von Düsseldorf nach Zürich statt mit dem damaligen Regionalpartner, einem Schweizer. Und der hat mir dann seine Bedingungen gesagt, zu denen ich eingestellt werden würde. Und dann habe ich gedacht, Zähne zusammenbeißen, du gehst sowieso, sobald da ein Suchauftrag vorbeikommt, auf den du passt, bist du wieder weg. Also nach einem halben Jahr oder irgend sowas. Das war so meine Vorstellung. Und das müssen die geahnt haben, denn ein halbes Jahr später boten sie mir ein zweites Büro in Deutschland an. Und ich war damals, als ich begann, Berater Nummer 3. Zehnder war winzig. Und dann haben sie gesagt, und dann macht das Büro, kannst du ja in Hamburg aufmachen, du bist ja Hamburger. Und mir war das ja völlig wurscht, ich wollte nur mein eigenes Büro haben. Weil das veränderte jetzt natürlich die Situation. Und an dem Tag der Entscheidung war ich in Frankfurt, 1980, war Frankfurt so ziemlich die hässlichste Stadt in Deutschland. War bei der Deutschen Bank beim Personalvorstand und die erste Frage, die der mir stellte, war: Sagen Sie mal, wieso ist Zehn da eigentlich nicht in Frankfurt? Da habe ich gesagt: Weiß ich nicht, aber ich frage einen Egon. Nach dem Meeting habe ich einen Egon Zehn da angerufen und gesagt: Du, dieser Personalvorstand, da, weißt du, was der mich gefragt hat? Wieso sind wir nicht in Frankfurt? Da war Stille. Und dann hat er gesagt, ganz vorsichtig, ganz leise: Bist du bereit, nach Frankfurt zu gehen? Ich sagte: Ja, natürlich. Mir war ja eins klar. Also bevor ich nach Hamburg gehe, in die Peripherie, gehe ich nach Frankfurt, egal wie hässlich die Stadt ist. Weil da ist das große Potenzial gewesen. Und so begann mein Leben in Frankfurt. Ich lebe ja immer noch in Frankfurt. Und wenn ich jetzt zurückblicke, wenn das damals anders gelaufen wäre, dann wäre ich sicherlich auch das, was ich immer wollte, dann wäre ich auch Vorstand geworden, aber ich weiß nicht, wie lange. Weil ich bin da politisch nicht so geländegängig. Und wenn ich das heute sehe, was da teilweise abläuft, ich glaube, ich wäre nicht sehr lange Vorstand geblieben. Ja? Und ich wäre vor allen Dingen schon lange im Ruhestand. So, mit meiner Selbstständigkeit, mein Unternehmertum, dass sich alles danach ergeben hat, wenn ich heute zurückblicke, sage ich, es konnte mir nichts Besseres passieren.
Welchen Rat, Heiner, vielen Dank für das Teilen dieser Geschichte. Da kann man richtig mitleben, wenn du das so berichtest. Welchen Rat würdest du auf Basis dieser Learnings, die du gemacht hast, anderen geben?
Also ich habe diesen Rat, den ich insbesondere wenn es um junge Leute geht, ob das jetzt meine eigenen Kinder sind, ob das andere junge Leute sind, ich sage denen immer, eine Niederlage müsst ihr begreifen als Chance. Aber ihr müsst kämpfen. Ihr müsst aufstehen und sagen, und jetzt gerade nochmal. Wer da aufgibt, der hat verloren. Wenn du im Staub liegen bleibst und sagst, jetzt ist alles vorbei und so, dann hast du verloren. Aber du hast eine riesen Chance, daraus zu lernen. Du musst daraus lernen. Und was ich natürlich daraus gelernt habe, ist das Thema Diskretion. Ist ein großes, ganz wichtiges Thema. Und das hat sich dann natürlich in meinem Beruf als Executive Search Consultant nachhaltig bewiesen, dass Diskretion alles ist. Ja? Also, kämpfen. Ich sage den jungen Leuten, ihr müsst kämpfen. Und dann
weißt du, und ein Aspekt, der mit dem Kämpfen mir jetzt so als Wort in den Kopf schießt, ist Opfer. Raus aus der Opferhaltung.
Ja.
Denn das ist was tatsächlich in einer Niederlage nicht hilft. Denn wenn ich in der Opferhaltung gebe, gibt es immer irgendwie einen Verfolger. Immer jemand, der böse war zu mir. Irgendjemand anders, der schuld ist an meiner miserablen Lage. Und dann gibt es vielleicht irgendwelche, die mir wohlwollend, gutmenschelnd helfen wollen, nur mir am Ende damit auch nicht helfen, weil sie ja nicht mein Leben leben können. Das heißt, ich versumpfe in meiner Opferhaltung und komme nicht mehr raus.
Ja.
Und das ist, glaube ich, ein guter Indikator zu gucken, fühle ich mich als Opfer oder fühle ich mich als Bevollmächtigter? Ja, als jemand, der die eigenen Ressourcen in sich trägt und die jetzt verdammt nochmal mobilisieren muss. Und das, was ich vorhin sagte, mit Mitfühlen mit sich selbst. Also sich selbst fertig machen ist vermutlich der falsche Weg. Nur mit einem gewissen Mitfühlen und Selbstrespekt dann in eine Aktivität zu kommen. Ja, wie du sagst, raus aus dem Staub und nicht liegen bleiben.
Das ist die Wahl zwischen Treibsand, denn wenn du in Treibsand gerätst, gehst du unter, und möglichst schnell wieder festen Boden zu finden.
Ja.
Ja? Und den Mut nicht verlieren. Selbstmitleid ist das Schlimmste, was es gibt. Geht man unter. Das
Absolut.
Darf man vielleicht für ein paar Minuten oder meinetwegen auch eine nach. Aber dann muss das Selbstmitleid weglegen und sagen, so, was mache ich jetzt draus?
Ja.
Denn damit bin ich jetzt nicht zufrieden. Ich will was anderes. Und dann musst du kämpfen.
Ja, und Lukas, dich nochmal gefragt, du hast ja ein paar Learnings für dich schon genannt. Wenn du jetzt jemand anders auch nochmal einen Rat aus deinen eigenen Niederlagen herausgeben könntest, was wäre das?
Ja, ich meine, dieses Thema Kämpfen ist sicherlich ein guter Rat, also sich immer positiv bleiben und sich natürlich auch dann aus Sachen versuchen rauszuziehen und dann irgendwie nach vorne zu schauen und versuchen, eben das Positive auch in den Dingen zu sehen. Ist, glaube ich, ein Rat, den man geben kann, den ich auch gerne gebe. Die Fragestellung, die ich schon länger habe, weil es gibt ja dann doch gewisse Personen, die so eine Kämpfernatur in sich haben, also einfach als Charaktereigenschaft. Und denen fällt es sicherlich leichter. Und das siehst du dann auch, zum Beispiel Unternehmer haben ja oftmals dieses Kämpferische in sich, weil sie halt sagen, egal was kommt, ich schaue immer wieder irgendwie, dass es vorangeht. Ich schaue, wie ich irgendwie eine Lösung finde, damit ich da weiter nach vorne komme. Und ich frage mich immer wieder, ob man so etwas erlernen kann. Also ob man wirklich, ob das Leuten überhaupt was hilft, wenn man denen als Rat gibt, gib nicht auf und kämpf. Oder ob es einfach Menschen gibt, die das einfach nicht im Charakter haben und es auch gar nicht können. Und die dann eher, wenn sie das versuchen, noch unglücklicher werden. Weil sie dann merken, hey, ich kann das gar nicht, ich bin dann irgendwie ein Versager und komme da gar nicht raus aus dieser Geschichte, will aber eigentlich ein Kämpfer sein und dann macht das ja noch mehr fertig. Und darauf habe ich keine ehrliche Antwort. Ich weiß nicht, ob ihr da eine drauf habt.
Ich hätte eine mit meinem Menschenbild. Ich glaube schon, dass ein gesunder Mensch die Ressourcen in sich trägt. Die Frage ist nur, habe ich sie schon parat in dem Moment, in dem es passiert? Also
Ja.
weiß ich das auch in dem Moment? Manchmal, ich habe sie in mir, nur es ist mir nicht bewusst. Und einfach dazu, daran zu glauben, dass das, sagen wir, allein schon das Unterbewusste und damit auch all die Fähigkeiten, die unser Körper und Geist besitzt, mobilisieren zu können, dem zu vertrauen, das ist, sagen wir mal, ein Sprung, egal wie viel Kämpfergeist man hat. Wenn man den schafft zu nehmen, dann hat man auch die Chance, da sich ranzuarbeiten. Und es sagt ja keiner, dass man alles alleine schaffen muss. Also, ich glaube, wir haben ja jeder gesagt, irgendwie mit anderen reden, also ja, mit Freunden reden, sich austauschen dazu und ehrliche Meinungen einholen und all das ist ja sozusagen Boden, in den wir uns auch, auf den wir uns setzen können, der uns auch bis zum gewissen Grad mittragen darf, um uns halt wieder zu mobilisieren. Es kann sein, dass ich vielleicht auch als Kämpfernatur mal richtig am Boden liege für eine Weile. Die Frage ist nur, bleibe ich da liegen oder stehe ich irgendwann auf? Und dann gibt es sicher Unterschiede, wie schnell schafft es jemand, wieder aufzustehen. Und da gibt es bestimmt Unterschiede. Ich glaube trotzdem, dass es jeder schaffen kann, wenn der Glaube da ist. Ja, wenn dieses Gefühl auch der eigenen Verantwortung, also ich darf nicht Opfer sein, sondern selbst wenn ich das Gefühl habe, die Welt bricht über mir zusammen und sie ist schrecklich, ja, und mir ist ganz viel Unheil erfahren und ich gefühlt kann nichts dafür, es ist trotzdem meine Verantwortung, da wieder rauszukommen. Ich glaube, mit diesem Ansatz kann man, egal wie viel Kämpfergeist man hat, aus allem rauskommen.
Ja, das kann, ich meine, es gibt dann ja zwei Wege. Der eine Weg ist, du stehst auf und gehst eigentlich genauso weiter, wie du das vorher wolltest. Der andere Weg ist, dass du einen neuen Weg wählst. Und da gebe ich euch ein kleines Beispiel. Ich habe als Jugendlicher geboxt, beim BC Heros in Hamburg. Ich weiß nicht, wie alt ich war, 14. Schlagartig wurde ich im Sport in der Schule besser, weil 99% war ja, Training. Nicht das harte Boxen, sondern Training. Und dann stand ich das erste Mal im Ring und hatte einen Gegner, der war besser als ich. Und der hat mir ein paar Mal einen auf die Nase gegeben. Das hat so wehgetan. Ich bin raus aus dem Ring, habe nie wieder im Ring geboxt. Gesagt, nee, das brauche ich nicht. Also bin ich lieber einen anderen Weg gegangen, als jetzt auf Teufel komm raus zu versuchen, ein richtig guter Boxer zu werden. No. Da habe ich meine Grenzen erkannt und gesagt, da mache ich nicht.
Das ist ein bisschen das, was ich vorhin mit meinem eigenen Beispiel nannte. Ich glaube, auch wenn ich es wiederholen würde, in dieser selben Situation, in der mit meinen selben Fähigkeiten, glaube ich, hätte ich es trotzdem nicht gut gepackt. Und das war auch dem wirklich ins Auge zu gucken, auch manchmal zu sagen, das ist so, wenn ich mich von außen betrachte, deswegen bin ich kein schlechter Mensch. Und deswegen ist es nicht so, dass ich gar nichts kann. Ich kann was, nur vielleicht das nicht. Ich kann nicht boxen. Vielleicht werde ich den auch ein drittes und ein hundertstes Mal nicht besiegen. Dann wäre es wahrscheinlich töricht, das immer wieder genau an dieser selben Stelle zu versuchen. Ja.
Ja, das war doch ein gutes Schlusswort, Maria. Denn ich glaube, wir sind schon wieder am Ende angelangt unserer Podcast-Serie. Serie für heute. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hoffen sehr, dass es gefallen hat. Wir sind auf Kommentare gespannt. Wir wollen natürlich auch gern, dass ihr uns weiterempfiehlt, uns Sterne gebt. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder.
Tschüss.
Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Empathie ist keine Utopie.